eine Kugel Eis würde ich sterben oder so, ne? Also wir wollen das nicht ganz so tief ansiedeln, das Thema. Dafür haben wir davon zu wenig Währung. Mir ist mal so ein Bild hängen geblieben vor vielen, vielen Jahren, das mir sehr geholfen hat. Und da hat jemand das Leben verglichen mit dem Hochklettern einer Leiter. Und die Frage, die dann gestellt wurde, war, an welche Wand lehnt deine Leiter? Also es wäre ja fatal, wenn du irgendwie feststellst, dass du eine Leiter hochkletterst und am Ende stellst du fest, also am Ende oder irgendwann, nachdem du schon 3/4 deiner Lebensenergie verbraucht hast, dass die Leiter eigentlich an der falschen Wand lehnt. Also du bist irgendwie hochgekommen, du hast Stufen erklommen, aber du findest dich an einem Ort, an dem du eigentlich gar nicht wolltest. Oder du bist eine Mauer hochgekommen, die für dich zu erreichen eigentlich gar nicht so erstrebenswert gewesen ist. Und ich merke für mich, dass das eine Frage ist, die als Bild bei mir immer wieder da ist. Zu sagen, welche Leiter klimme ich eigentlich gerade hoch? Also es gibt so einen anderen Spruch, der bei mir mal sehr hängen geblieben ist. Beförderung bis zur Inkompetenz. So ist unser Wirtschaftssystem angelegt. Also du wirst so lange befördert, bis du das so schlecht kannst, was du kannst, dass du nicht weiter befördert wirst. Ne? Und die Idee dahinter unter dieser Begrifflichkeit ist, du selber musst managen, für dich zu merken, hier ist jetzt die Grenze meiner Kompetenz erreicht. Also ne, lass dich nicht noch weiter irgendwo hochziehen, was du eigentlich nicht kannst. Für mich war das in den Jahren ein total wichtiges Ding, weil ich gemerkt habe, an bestimmten Stellen kann einem das dann total entspannen für bestimmte Fragestellungen, dass man merkt, nee, das kann ich nicht, fertig. Also schön, dass du mir das zutraust, aber nee, ne? Kann ich nicht und will ich nicht, ist nicht mein Punkt. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Beurteilung deiner Lebensentscheidungen, in das, wo willst du dein Leben hinbewegen, wofür willst du Energie aufwenden, um dein Leben zu bewegen. Ich hoffe, dass die meisten von uns ihr Leben nicht erleben als ein, ich gleite auf einem ruhigen Strom mit einem Floß dahin. Ja, wenn das dein Bild ist, ja, dann lehn dich zurück, zähl die Dachplatten und entspann dich. Ne? Wenn du das Gefühl hast, dass es irgendwas gibt, was du in deinem Leben anfassen kannst, wo du ein bisschen was beeinflussen kannst, dann ist diese Predigt für dich. Wenn du dich schon so weit in die Passivität bewegt hast, dass du sagst, mein Leben ist ein Floß, ja, dann bin ich jetzt hier der Falsche. Ich glaube, unser Leben ist nicht ein Floß. Ich glaube eher, dass wir uns auf einem weiten Ozean befinden und dass man uns Paddel gegeben hat und ein Segel gegeben hat und dass man uns eine Ruderpinne gegeben hat und alles, was noch so dazugehört, um sich zu bewegen, sich bewegen zu lassen und zu bewegen. Und es geht immer um das Zusammenspiel von beidem. Wofür würde ich sterben? Ich drehe die Frage mal so ein bisschen um. Was bedeutet mein Leben im Angesicht des Todes? Der erste Punkt, den Martin gerade vorgelesen hat, war, was bereuen Leute ist, ich habe zu sehr darauf geachtet, was andere von mir wollten. Und das ist ein ganz zwiespältiges Ding. Also ne, ich zum Beispiel habe geheiratet, ne, und damit ist irgendwie klar, es geht nicht mehr alleine darum, was ich will. Das sagt die Bibel auch, ne? Also wer nicht verheiratet ist, der kann ungeteilt für die Sache des Reiches Gottes einstehen. Wer verheiratet ist, der darf das nicht mehr. Also steht da ein bisschen anders, aber es ist eigentlich die Aussage, die da steht. Also es gibt da irgendwie Grenzen. Und diejenigen von euch, die Kinder haben, die wissen, dass die komplette Umsetzung dessen, was man selber will, auch nicht immer so das ist, was so optimal wäre. Aber wenn man mal diese Klammerbemerkung wegnimmt, wäre mir wichtig, dass bei dem, was ich jetzt gleich mache, dass es nicht darum geht, irgendwie so seine christliche Hingabe zu optimieren oder irgendwie sowas, sondern ehrlich zu fragen, was ist das, was du leben willst? Was willst du leben vor Gott? Wofür willst du dich investieren? Verwirklichst du das, wozu du berufen bist, wozu dein Leben in diese Welt gerufen wurde, oder verwirklichst du vielleicht einen anderen Traum? Einen gesellschaftlichen Traum zum Beispiel. Ich lese verhältnismäßig viel geschichtliches Zeug und da fällt mir ja immer mal wieder auf, was so in anderen Kulturen Leute getrieben hat. Und dann merkt man von dem her, wie unsere Kultur ja auch durch Sachen getrieben ist. Zum Beispiel bei den Römern, bei den alten Römern war Ehre total wichtig. Also ein Ansehen zu haben in der Gesellschaft. Und es gibt Leute, die haben ungefähr 200.000 Jahresgehälter, Durchschnittseinkommen, für Gelder aufgewendet, um damit in Jobs und Ämter reinzukommen, die ihnen Ehre verschafft haben. 200.000 Jahresgehälter. Das ist, finde ich, eine ganz anständige Summe. Ich weiß nicht, wer von euch über so viel Geld verfügt. Niemand. Ne? Aber weil das eine große Ding war Ehre. Und Ehre war dann auch so eine Geschichte. Mensch, in 300 Jahren denkt noch meine Familie dann an mich, weil ich so eine herausragende Gestalt meiner Familiengeschichte gewesen bin. Das hat die Römer da getrieben. In unserer Gesellschaft sind es dann halt andere Sachen, die uns treiben. In der Regel nicht Ehren, zumindest nicht auf dieser Ebene. Im Philipperbrief in Kapitel 1, da redet Paulus mal darüber. Ich weiß, dass meine Gefangenschaft, er ist zu diesem Zeitpunkt inhaftiert als Christ und das war schwierig. Ich weiß, dass meine Gefangenschaft, gleichgültig wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden durch das, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn Leben, das ist für mich Christus, darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden, Klammer auf, sterben, und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Zwei Sachen in diesem Text. Paulus sagt hier an dieser Stelle, eigentlich ist es ein bisschen egal, ob ich sterbe oder nicht. Das ist die Freiheit der Christen. Dass die schlimmste Angst, die einem Menschen anheimfallen kann, nämlich die Angst vor dem Tod, uns nicht so wirklich berührt. Nicht im Kern. Also sterben ist unangenehm, stelle ich mir vor, so nach allem, was ich so höre. Aber tot sein offensichtlich nicht. Tot sein ist für einen Christen auf der anderen Seite auf jeden Fall netter. Also tot sein ist super. Deswegen ist die Angst vor dem Tod nicht das, was uns als Christen im Tiefsten treiben muss oder uns von Sachen abhalten muss. Wir können unser Leben riskieren und es ist nicht so schlimm, weil entweder wir kommen damit durch oder wir kommen nicht durch und beides ist super. Das gibt uns eine herrliche, gute Freiheit, eine schöne Freiheit. Ich habe die Bibelstelle jetzt nicht hier rausgesucht, aber im Hebräerbrief heißt es, dass Menschen festgehalten werden durch die Angst vor dem Tod. Und da muss ich sagen, ja, mag so sein, muss aber nicht. Wer zu Gott gehört, kann die Angst vor dem Tod hinter sich lassen. Davon gibt hier Paulus ein nettes Beispiel, dass er sagt, ja, ich bin hier im Gefängnis, ist nicht so schön, Am Ende wird Gott sich dadurch verherrlichen. Wie dieses Ende aussehen wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ich komme entweder frei und das wäre super, dann kann ich euch noch helfen. Oder ich komme nicht frei, dann sterbe ich, dann ist es auch super. Ne? Also irgendwie so, Paulus sitzt im Gefängnis und sagt, also es kann nur mit dem Hauptgewinn enden. Ich kenne noch nicht den Hauptgewinn, aber Gott weiß ihn. Das gibt ihm eine schöne Freiheit, die wir alle teilen können, wenn wir unser Herz dafür öffnen, zu sagen, Furcht muss mich nicht leiten. Ich brauche keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Ich brauche keine Angst haben, ob ich denn am Ende meines Lebens mein Leben gelebt habe. Ich brauche keine Angst haben, dass ich an irgendeiner Stelle vielleicht anders hätte abbiegen sollen, müssen und so weiter. Weil am Ende wird alles gut. Wir können total frei darüber reden, wo wollen wir eigentlich hin? Weil wir nicht irgendwelche imaginären Listen noch abhaken müssen, die wir schaffen müssen, bevor wir sterben. Weil wir wissen, im Hinblick auf die Ewigkeit ist jede hier abzuarbeitende Liste ein Witz. Niemand muss den Grand Canyon gesehen haben, bevor er stirbt. Die Ewigkeit bei Gott ist schöner als der Grand Canyon. Was immer noch deine Ziele mögen sein mögen. Fahr zum Grand Canyon, ist alles kein Problem. Aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist das Erste, was ich hier sehe. Und das Zweite, das geht so ein bisschen unter Vers 25. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt. Und jetzt kommt so eine Hammerformulierung. Ja? Und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Was ist für dich dein Bild eines brennenden Christen? Verkniffen, allem entsagt, von Fastenzeit zu Fastenzeit sich rüberrettend, betend, Griechisch lernend. Das Bild, das Paulus hier malt, ist, dass er sagt, oh Mann, ich würde euch gerne noch so viel erzählen, ich würde euch gerne noch so viel mitteilen, ich würde euch gerne noch so in das reinnehmen, wer und was Gott ist, damit die Freude bei euch völlig durchbrennt. Darum geht's. Ich glaube, dass manche von uns Schwierigkeiten haben, ihr Christsein klar und konsequent zu leben, weil sie sich nicht sicher sind, wo führt mich das eigentlich hin? Ich muss doch dafür sorgen, dass ich gut längs komme. Ich muss mir die kleinen und größeren Freuden im Leben bereiten und das irgendwie in Übereinklang bringen mit meinem Christsein. Und so wird Christsein irgendwie zum Add-on, dass das Leben so ein bisschen zukunftssicherer macht und in der Gegenwart auch ein bisschen weniger einsam macht. Das kann man so machen. Jeder ist frei, sich zu entscheiden, wie er sein Leben machen will. Wenn man Paulus fragt, dann würde er sagen, nein. Ich möchte euch ein Christsein vorstellen, das euch eine alternativlose Freude bereitet. Ich möchte, dass ihr so in Gott gesättigt werdet, dass ihr in Philippi im Gefängnis sitzend und also wir würden dafür das Wort Kerker wahrscheinlich verwenden, das Wort Gefängnis führt uns ein bisschen in die falsche Richtung, dass er da sitzend sagen kann, hey, egal wie es ausgeht, top, alles wird gut. Ich weiß nicht, wie dein Leben ist, aber das Leben der allerwenigsten, die hier sind, dürften zu Recht ihr Leben mit einer Kerkerhaft vergleichen. Offensichtlich hat Paulus eine Freiheit erworben in seinem Leben, die ihn glücklich macht. Und die macht ihn so glücklich, dass er sagt, oh, ich würde so gern zu euch kommen und euch Christus vor Augen malen. Freude. Paulus gibt diese Antwort. Was ist deine Antwort? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Was willst du? Was willst du mit deinem Leben erreichen? Paulus würde sagen, ich will aufgehen in Christus. Ich will ihn immer mehr erkennen. Und das ist nicht deine Antwort vielleicht, ist okay. Aber was ist deine Antwort? Und das Spannende ist, wenn man Leuten diese Frage stellt, dass die meisten diese Frage nicht beantworten können. Dass eigentlich gar nicht so richtig klar ist, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? An welche Wand willst du deine Leiter lehnen? Was ist dir wichtig, im Laufe deines Lebens erreicht zu haben? Oder vielleicht sehr bewusst sagen zu können, ich will eigentlich gar nichts erreichen. Das ist für mich die völlig falsche Fragestellung. Ich gehe nochmal zu Paulus. 1. Korinther 9. 1. Korinther 9, 24 bis 27. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen. Das war in der damaligen Kultur, war Sport extrem wichtig. Das kann man sich fast nicht vorstellen, wie wichtig das war. Das können sich eigentlich nur Menschen vorstellen, die in unserem Jahrhundert leben. Das hat es zwischen der Antike und uns so nie wieder gegeben. Wir sind genauso eine hedonistische, körperzentrierte, ist total wichtig, Body und Aussehen und irgendwie sowas. Das hat es in der Antike gegeben und dann hat es das wieder jetzt in der Neuzeit gegeben. Dazwischen hat es das 1900 Jahre in dieser Zuspitzung nie wieder in Gesellschaften gegeben. Wir sind zwei Ausnahmegesellschaften, die sich hier über den langen Bogen der Gesellschaft, der Geschichte begegnen. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen. Also damals gab es zum Beispiel Leute, die konnten bei Olympischen Spielen gewinnen und damit bis zum Ende ihres Lebens ihr Leben finanzieren. Das war 1900 Jahre dazwischen undenkbar, dass man mit einem sportlichen Wettkampf sein ganzes Leben finanzieren konnte. Das gab es bei den Alten, also in der Antike, und das gibt es wieder bei uns. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum läuft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Und Faustkämpfe waren damals übrigens ohne Handschuhe. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Also, Paulus sagt, manche trainieren für einen Marathon nur für so eine Urkunde und für eine nette Bestzeit. Ich aber trainiere für einen Marathon, wo ich in der Ewigkeit für belohnt werde. Und dafür bin ich bereit, den Arsch zusammenzukneifen und vollen Einsatz zu fahren. Also wenn man Paulus gefragt hätte, kurz vor seinem Leben, was würdest du bereuen? Dann würde Paulus sagen, du, ich habe alles, was ich zu bereuen habe, vor 40 Jahren bereut. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, da will ich hin. Und seitdem gebe ich Gas. Ich kann es belegen, warum ich glaube, dass Paulus das so antwortet. Das tue ich gleich. Das Bild, das Paulus verwendet, ist das eines Athleten. Und den meisten geht es hier so wie mir. Das Bild eines Athleten ist für uns etwas fremd. Ja? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich morgens vor der Arbeit aus dem Bett quälen, um noch irgendwie zu trainieren und dann, ne, und so weiter und so fort. Meine Ernährung ist nicht optimiert für den Wettkampf in 3 Wochen und solche Sachen. Also meine Ernährung ist für was anderes optimiert. So, ne? Also irgendwie, das Bild ist uns verhältnismäßig fremd. Paulus nimmt dieses Bild, wendet es auf sich selber an und sagt, ich weiß doch, was ich will. Und ich übersetze das jetzt mal in unsere Sprache. Ich will in der Ewigkeit das Lächeln meines Gottes sehen. Das will ich. Welches Lächeln willst du am Ende deines Lebens sehen? Und das ist eine legitime Frage. Und ich möchte nicht, dass du die vergeistigst. Vielleicht ist es ja das Lächeln deines Gottes, das du sehen willst. Vielleicht ist es das Lächeln deiner Kinder, das du sehen willst. Vielleicht ist es das Lächeln deines Chefs, das du sehen willst. Vielleicht ist es das Lächeln deines Vereins, das du sehen willst. Aber stell dir die Frage und beantworte dir die Frage. Welches Lächeln ist dir am Ende deines Lebens wichtig? Und dann richte dein Leben auch danach aus. Verhalte dich nicht wie einer, der auf ein Floß geraten ist, auf einem langsam dahin fließenden Fluss. Achselzuckend sagen, so ist nun mal das Leben. So viel liegt in deiner Hand. Als Martin das sagte, dass er diese Punkte da rausgesucht hat, habe ich mich nochmal erinnert an eine Geschichte, die ich vor vielen, vielen Jahren gelesen habe von Amerikanern, die das mal gemacht haben, auch bei, also nicht bei Sterbenden, sondern bei sehr alten Leuten. Und da war die häufigste Antwort, ich hätte im Leben mehr riskieren sollen. Diese eine Frage, was solltest du in deinem Leben vielleicht mehr riskieren, als du es bisher tust, um dem Ziel deines Lebens näher zu kommen? Ein Risikoschritt. Was für ein Risikoschritt wäre das? Das Spannende ist, die meisten von euch kennen darauf eine Antwort. Die meisten von uns kennen den Risikoschritt, den sie wagen sollten. Und jetzt können wir lange erklären, was alles dagegen spricht und warum das gerade nicht geht. Und vielleicht haben wir ja recht, aber nur vielleicht. Der Zusammenhang von 1. Korinther 9, das, was ich jetzt hier gerade gelesen habe, mit dem, ne, Kämpfen und Faustkampf und Schläge gegen mich selber und irgendwie sowas. Ne? Also nächstes Jahr werden wir mal bei Paulus nochmal so richtig einsteigen. Aber eigentlich ist es netter, auch wenn das mich immer so durchdringt. In dem Kapitel, was davor, also das ist am Ende dieses 9. Kapitels, in diesem ganzen Kapitel davor, geht es darum, dass Paulus beschreibt, wie er Kraft gewonnen hat zum Verzicht. Und zwar Verzicht auf seinen eigenen Lebensstil. Paulus beschreibt, wie leicht es ihm fällt, mit solchen Leuten so zu leben und mit solchen Leuten so zu leben, weil es geht im Zentrum darum, Christus zu gefallen. Und dann beschreibt er das, wie er mit Leuten, die merkwürdige Ernährungsgewohnheiten haben, deren merkwürdige Ernährungsgewohnheiten teilt, weil er andocken will an ihr Herz. Und dann macht er das halt mit. Und dann gibt's diese anderen, die völlig haltlos alles Mögliche irgendwie an Sachen machen. Und dann sagt er, dann mache ich mit, weil ich will doch an ihr Herz andocken. Also er sagt das alles nochmal ganz anders in den Formulierungen. 1. Korinther 9, guckt's euch an. Aber er redet hier von einer großen Freiheit, die eben nicht davon bestimmt ist zu sagen, aber so will ich das doch für mich. So muss mein Wohnzimmer aussehen und so muss mein Kühlschrank aussehen und so muss mein Timetableau aussehen und all dieses Ganze. Nein, Paulus sagt, ich gucke mir die Leute an, um die es mir geht, und jetzt kann ich dem alles andere unterordnen. Freiheit. Und dann nach dieser Passage, 1. Korinther 9, in dem Kapitel danach, da redet er dann davon, wie Leute versagen. Das Beispiel, das er dafür nimmt, ist ein Beispiel, das in seinem Kulturkreis stark verstanden wurde. Das ist die Geschichte des Volkes Israel in der Wüstenwanderung zwischen Ägypten und Israel. Ist für die meisten von uns nicht so die geläufigste Geschichte. Und da redet er von Zügellosigkeit. Zügellosigkeit, das Bild, ne, ein Pferd, das keinen Zügel hat, kannst du nicht leiten. Das rennt, wohin es will. Zügellosigkeit. Und er benutzt dieses Wort für uns selber. Er redet von einem ausschweifenden Lebensstil. Er redet von Auflehnung gegen Gott. Er redet von Unzucht. Er redet von Götzen. Und in diesem ganzen Bereich, Vers 12, 1. Korinther 10, Vers 12, hatte ich die Stelle angegeben? Nee, ne? Hatte ich angegeben? Okay. Du meinst sicher zu stehen, gib Acht, dass du nicht fällst. Das ist jetzt lustig, ne? Ich soll jetzt hier in diesem Ding hier, das könnt ihr gerne für euch machen, alle für euch, die sagen, ich bin, was Gott angeht, auf der sicheren Seite. Ja? Diesen Leuten sage ich, gib Acht, dass du nicht fällst. Ja? Und den anderen, die sagen, ich bin mit, was mir Gott angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich auf der richtigen Seite bin. Ja, den sage ich, hey, vertrau Gott, er hält dich. Du musst nur aufpassen, dass du weißt, auf welcher Seite du stehst, damit du auch das Richtige hörst. Hier redet Paulus zu denen, die sich sehr sicher sind. Er redet zu mir. Und ich weiß nicht, wen es noch betrifft. Und da mittendrin redet er von: Ich nehme mich in Disziplin. Ihr kennt das, ne? Dieses ehrfürchtige, oh Mensch, du läufst einen Marathon, das könnte ich nicht. Und die richtige Antwort ist ja doch, können wir alle. Die meisten von uns, also die in der eisernen Lunge liegen, eben nicht. Aber sonst, ne, könnten wir das alle. Wir sind nur nicht bereit, den Preis zu zahlen. Also, welchen Preis bist du bereit, wofür zu zahlen? Im 2. Timotheusbrief, das ist wahrscheinlich der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat in seinem Leben. So kurz vor seinem Tod. Ich habe noch so eine Postkarte von meinem Großvater, der ist mit 107 gestorben. Die hat er mir geschrieben, da war so 103, 104. Ne? Also da war noch ein bisschen Abstand zu seinem Tod. Also hier, ne, das ist so ein Brief eines 103-Jährigen. In 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8 sagt Paulus: Für mich ist nun die Zeit gekommen, dass mein Blut wie ein Trankopfer ausgegossen wird und ich aus diesem Leben scheide. Ein Trankopfer war da tatsächlich so ein Wein zum Beispiel, und den hat man dann ausgegossen und dann das verdunstete dann so vor sich hin. Ja, also das war so ziemlich das unspektakulärste und blödeste Opfer, was man sich so denken konnte. Ja, war noch nicht mal so ein richtiges Rauchopfer und Brandopfer und irgendwie sowas. Da ging wenigstens was ab. Ne? Trankopfer ist so pfft, ne? So. Also, ja. Also wer von euch schon mal eine Küche gewischt hat, ne? Das trocknet dann so langsam aus und Schluss. So, ne? Also, für mich ist nun die Zeit gekommen, dass mein Blut wie ein Trankopfer ausgegossen wird und ich aus diesem Leben scheide. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs, zu dem ich angetreten bin. Ich habe den Glauben bewahrt und unversehrt weitergegeben. Nun wartet auf mich der Siegeskranz, mit dem der Herr, der gerechte Richter, mich an seinem Gerichtstag belohnen wird. Und nicht nur mich, sondern alle, die sehnlich darauf gewartet haben, dass er kommt. Mich berührt das. Da lese ich im Korintherbrief von einem Mann in den besten Jahren. Also für Männer ungefähr zwischen 15 und 65. Ja? Also da lese ich diesen Korintherbrief von einem Mann in den besten Jahren. Und er sagt, ich will was. Ich will was. Und deshalb beschneide ich mich an manchen Stellen und gebe ich Gas an anderen Stellen. Ich will was. Ich will eine Leiter hoch. In seinem Fall war das, sich zu verschenken an Christus. In seinem Fall war das, ein Beispiel für die anderen Christen zu sein, zu sagen, boah, die Freude, die er in Gott hat, die will ich auch. Ich will was. Und dann schenkt uns die Bibel, ich weiß nicht, ob Paulus selber weiß, dass wir seinen Korintherbrief auch lesen können, dieselben Leute, die den Timotheusbrief gelesen haben, sind ganz andere Leute. Jetzt können wir vorspulen, Jahrzehnte weiter. Paulus zu diesem Zeitpunkt gut 60 Jahre alt und so wie es klingt, ist das Todesurteil schon gesprochen. Paulus wird hingerichtet mit dem Schwert. Sein Blut wird wie ein Trankopfer ausgegossen. Und er guckt zurück auf sein Leben und er sagt, Finisher, ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe mir mal was vorgenommen. Ich wollte was erreichen mit meinem Leben. Und jetzt, 20 Jahre später, gucke ich zurück und ich sage, ich bin durch. Ich atme noch ein bisschen schwer, aber ich habe den Lauf vollendet. Manchmal haben wir so diese dusselige Idee, dass wir denken, Christsein ist so ein Laufen und Mühen und Ringen und irgendwann ist dann mal vorbei. Paulus würde sagen, nee, es gibt auch ein sich freuen an dem, was Gott hat wachsen lassen. Mareike hat jetzt gerade bei Facebook vor kurzem dann was geteilt. Also Mareike teilt häufiger mal was bei Facebook. Da war eine kurze Passage drin, wo von einem englischsprachig, also ungefähr sinngemäß, es ist irgendwie für mich faszinierend, dass ich heute ein Herz habe für Menschen und Leuten zuhören kann und sie mitkriege und alles und dass es mir nicht völlig egal ist, was sie denken. Und es ist für mich faszinierend zu sehen, dass ich das inzwischen heute kann, dass ich Menschen zuhören kann und erleben kann, dass mir Menschen nicht egal sind. Tatsächlich, Gott will Dinge in uns hervorbringen, mit denen wir zurückgucken können und sagen können, ey, mein Leben, ich bin ein besserer Mensch geworden. Mein Leben ist besser geworden. Ich bin tatsächlich auf der Leiter hochgekommen und zwar an der richtigen Mauer. Was willst du mit deinem Leben? Welches Risiko solltest du eingehen? An welcher Stelle solltest du dich vom Hochsteigen der Leiter verabschieden, weil du merkst, diese Leiter will ich gar nicht hoch? Wo verfolgst du Ziele, die gar nicht deine Ziele sind? Welches Lächeln willst du am Ende deines Lebens sehen? Und ihr merkt, das ist alles sind nicht Fragen für ein Seniorenheim, sondern für uns. Die Frage, wofür würde ich sterben, ist die Frage fürs Leben und nicht für den Tod. Amen. Die Lobpreisgruppe macht mit uns weiter.